Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, heute bei euch zu sein, mal wieder. Viele kennt man, aber immer wieder sind auch neue Leute hier, die ich noch nicht kenne, beziehungsweise die mich noch nicht kennen. Deswegen stelle ich mich gerne einmal vor. Ich bin Marvin Dück, 30 Jahre alt, komme aus Detmold, gehe da in die Freikirche Herberhausen. Und meine Verbindung zu dieser Gemeinde ist, dass ich hier vor 5 Jahren jetzt schon ein Bibelschulpraktikum machen durfte und 3 Monate hier in dieser Gemeinde mitleben durfte. Genau, ich freue mich, heute hier zu sein und euch mit dieser Predigt auch zu dienen. Bei den meisten Studiengängen in Deutschland lässt sich für gewöhnlich ein gewisses Muster erkennen. Und zwar, dass die Anzahl der Studenten Stück für Stück abnimmt. Zu Beginn des Studiums sind die Hörsäle meist noch deutlich voller als im späteren Verlauf des Studiums. Und es ist normal geworden, irgendwie, dass längst nicht alle, die ein Studium beginnen, dieses Studium auch beenden. Und gerade im ersten Jahr ist es der Fall, dass viele Studenten gehen. Manche von ihnen gehen, weil sie vielleicht doch lieber etwas anderes studieren möchten. Manche von ihnen gehen, weil sie gemerkt haben, dass sie viel zu viel lernen müssen. Und wieder andere gehen, weil das Studium vielleicht nicht ihrer Erwartung entspricht. Es ist anders, als sie sich vorgestellt haben. Viele beginnen also so ein Studium, ohne fest entschlossen zu sein, dieses Studium auch zu beenden. Und so gehen sie nach einer Zeit, weil sie eben nicht fest entschieden sind. Und in der Regel bleiben dann immer diejenigen übrig, die sich wirklich dazu entschlossen haben, genau dieses Studium durchzuziehen und zu absolvieren. Dieses Verhalten finden wir aber nicht nur bei Studenten, sondern leider auch bei Christen, bei Menschen, die Jesus nachfolgen oder ihm einmal nachgefolgt sind. Wir alle kennen vielleicht Personen aus unserem näheren Umfeld, die einmal mit Jesus unterwegs waren, aber in ihrem Leben an einen Punkt kamen, wo sie Jesus den Rücken zugekehrt haben und nicht mehr mit ihm gehen. Auch in der Nachfolge Jesu gibt es Menschen, die gehen und aufhören, Jesus zu folgen, und diejenigen, die bleiben. Und genau wie bei so einem Studium erfordert auch die Nachfolge Jesu eine persönliche Entscheidung von dir. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet: Gehen oder bleiben, Jesus entschieden nachfolgen. Ich möchte mit euch heute einen Text aus dem Johannesevangelium betrachten. Und in diesem Text begegnen uns 2 Gruppen von Menschen. Menschen, die gehen und aufhören, Jesus zu folgen, und diejenigen, die bleiben. Das Thema Nachfolge ist kein einfaches Thema, denn Nachfolge ist irgendwie immer ein Thema, das uns herausfordert. Es passiert doch so schnell, dass wir unseren Fokus auf andere Dinge setzen, anstatt auf Jesus. Und es passiert doch so schnell in unserem Alltag, dass wir unser Herz an andere Dinge binden und sie uns wichtiger werden. Und deshalb wird dieser Text dich zum einen heute vielleicht herausfordern, dich nochmal ganz ehrlich zu hinterfragen: Warum folge ich Jesus nach? Und was treibt mich im Herzen eigentlich dazu an? Zum anderen ist dieser Text aber gleichzeitig auch eine Einladung, und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet mit dieser Predigt, dass dieser Text dich nur noch fester und noch entschlossener macht in deiner Nachfolge und deinem Vertrauen in Jesus. Unseren heutigen Predigttext finden wir in Johannes 6. Es sind die Verse 66 bis 69. Ihr dürft das gerne mit mir einmal aufschlagen und ich lese ihn zu Beginn einmal vor. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die erste Gruppe, die uns heute in diesem Text begegnet, ist entschieden zu gehen. Und so lautet auch mein erster Punkt: entschieden zu gehen. Wir lesen in Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wir haben hier eine Situation, bei der Menschen aufhören, Jesus zu folgen. Menschen, die ein Stück weit mit Jesus gegangen sind, Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und sich jetzt von ihm abwenden. Sie verlassen Jesus und folgen ihm nicht mehr nach. Und diese Formulierung von da an zeigt, dass es einen Grund hat, warum diese Menschen gehen. Von da an deutet auf einen Punkt in ihrer Nachfolge hin, wo sie nicht bereit sind, weiterzugehen. Warum hören diese Menschen auf, Jesus nachzufolgen? Warum gehen sie? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns den Kontext dieser Verse mal etwas genauer anschauen. Und in den ersten Kapiteln des Johannesevangeliums sehen wir, wie Jesu Popularität immer mehr zunimmt. Wir lesen in den ersten Kapiteln, wie Jesus auf der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelt und kranke Menschen heilt. Und diese Wunder wecken jetzt die Neugierde und das Interesse der Menschen, sodass sie Jesus nachfolgen. Und auch in Kapitel 6, unserem heutigen Kapitel, hört dies nicht auf, sondern gewinnt eigentlich an Höhepunkt. Jesus ist am See von Galiläa unterwegs und die Menschenmassen strömen nur so zu Jesus, weil sie sehen, wie er Wunder tut und Menschen heilt. Es gibt was zu sehen und alle sind dabei. Und schließlich wird es Abend und die Menschen bekommen Hunger und das führt dazu, dass Jesus 5 Brote und 2 Fische vermehrt, sodass tausende Menschen satt werden. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich dieses Wunder, die Speisung der 5000. Und in Vers 14 lesen wir, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Die Menschen sind begeistert. Sie können kaum glauben, was sie da alles sehen, welche Wunder Jesus tut. Und es entsteht ein regelrechter Hype, der sogar so weit geht, dass sie Jesus zum König machen wollen. Alles deutet darauf hin, als wäre dies der Anfang einer riesigen Bewegung. Am nächsten Morgen merken dann diese Menschen, dass Jesus nicht mehr da ist und so steigen sie in ihre Boote und folgen Jesus weiter nach Kapernaum. Noch völlig überwältigt vom Vortag folgen sie Jesus jetzt in die nächste Stadt. Doch in Kapernaum kommt alles anders als erwartet. Jesus wusste genau, warum ihm diese Menschenmassen alle folgen. Jesus kannte ihre Herzen und so konfrontiert er sie auch damit und sagt ihnen, ihr sucht mich, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Was Jesus ihnen sagt, ist, ihr sucht mich, weil ich eure irdischen, weil ich eure körperlichen Bedürfnisse gestillt habe, weil ich euch zu essen gegeben habe. Ihr sucht mich nicht um meinetwillen, sondern weil ihr etwas von mir wollt. Lass mich auch dir heute Morgen diese Frage stellen. Warum folgst du Jesus? Sind es bei dir vielleicht auch immer wieder deine irdischen Bedürfnisse, die dich antreiben, Jesus zu folgen? Die Erwartung, dass Jesus dir dann gibt, was du dir so sehr wünschst, wenn du Jesus folgst, damit er dir gibt, was du dir so sehr wünschst, dann ist Jesus nicht das Ziel deiner Nachfolge, sondern nur ein Werkzeug. Dann folgst du nicht um seinetwillen, sondern möchtest ihn als Mittel, um deine eigenen Ziele zu erreichen. Was treibt dich im Herzen an, Jesus nachzufolgen? Ist es die Liebe zu deinem Herrn oder andere Dinge in deinem Herzen, die dich motivieren? Jesus kannte die Herzen der Menschen, die hier ihm nachgefolgt sind. Und deshalb brauchte es an dieser Stelle auch erstmal eine Aufklärung. Und so stellt sich Jesus vor diese Menschenmenge, um ihnen klarzumachen, wer er ist und worum es in der Nachfolge eigentlich geht. Und er spricht zu ihnen die bekannten Worte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und außerdem fügt er hinzu in Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und Vers 53, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Nach diesen Worten Jesu ändert sich die Stimmung schlagartig, sodass wir in Vers 60 lesen, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Man kann es auch übersetzen mit, diese Rede ist schwierig. Das meint nicht, dass Jesu Worte schwer verständlich waren, sondern was gemeint ist, was er da sagt, das geht doch zu weit. Das kann man sich doch nicht anhören. Wie kann man nur so etwas glauben? Und auf einmal fangen die Menschen an, sich über Jesu Worte aufzuregen. Sie stören sich an den Worten Jesu. Sie ärgern sich so sehr darüber, was Jesus sagt, sodass es sie dazu bewegt, umzudrehen und zu gehen. Wie kommt es, dass sie ihm erst so begeistert hinterherlaufen, aber im nächsten Moment ihm nicht weiter folgen wollen und sich sogar darüber aufregen, was Jesus sagt? Seht mal, Jesus erhebt hier einen Selbstanspruch, der die Menschen stört. Sie ärgern sich darüber, wer Jesus hier beansprucht zu sein. Sie ärgern sich darüber, dass Jesus behauptet, aus dem Himmel gekommen zu sein. Sie wussten, dass er damit beansprucht, Gott gleich zu sein. Sie kannten diese Bedeutung, denn wer vom Himmel kam, musste mehr sein als irgendein Prophet oder ein einfacher Mensch. Und weiter ärgerten sie sich daran, dass er von sich behauptet, das lebendige und lebensschaffende Brot zu sein und nur diejenigen das wahre Leben haben, die sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Jesus sprach natürlich nicht wortwörtlich davon, ihn zu essen und zu trinken. Stattdessen sagte er ihn, so wie das Essen und Trinken für das physische Leben notwendig ist, so braucht ihr mich, um echtes, geistliches und ewiges Leben zu haben. So wie Gott damals dem Volk Israel in der Wüste das Manna gab, damit sie Nahrung haben, so sagt Jesus, bin ich Gottes Gabe an euch, damit ihr ewiges Leben bekommen könnt, wenn ihr an mich glaubt. Und an Jesus zu glauben bedeutet, ihn anzunehmen, sich persönlich auf ihn einzulassen und ihn zum Herrn deines Lebens zu machen. Das ist übrigens auch das Ziel, das Johannes mit seinem Buch verfolgt. Das ist quasi der Inhalt des Johannesevangeliums. Es soll auf Jesus als Gottes Sohn hinweisen und zum Glauben an ihn führen. Johannes betont es am Ende seines Buches in Kapitel 20 in den Versen 30 bis 31 ganz deutlich, indem er sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Problem war, die Menschen wollten nicht glauben. Und wie Johannes es in seiner Einleitung eigentlich schon vorwegnimmt, in Kapitel 1, Vers 11, Jesus kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Stattdessen stören sie sich daran, dass Jesus beansprucht, Gott zu sein, und sie wollen nicht glauben. Warum stören sich Menschen an der Gottheit Jesu, auch heute noch? Warum hält die Gottheit Jesu Menschen ab, ihm nachzufolgen? Interessanterweise stören die Menschen sich nicht an dem Gedanken, dass Jesus einfach nur ein guter Mensch war. Es ist in Ordnung für sie, wenn Jesus bloß irgendein großer Lehrer oder irgendein großer Prophet war, aber an dem Anspruch, dass Jesus Gott ist, daran stören sich die Menschen. Ich denke, die Menschen stoßen sich an der Gottheit Jesu, weil es eine alles verändernde Wahrheit ist. Es ist eine alles verändernde Wahrheit, die den Menschen konfrontiert, herausfordert und letztendlich vor eine Entscheidung stellt. Denn Jesu Gottheit bedeutet, dass alles völlig wahr ist, was Jesus sagt. Jesu Gottheit bedeutet, dass der Mensch sündig ist und Jesus als seinen Erretter braucht. Sie bedeutet, dass nicht ich der Herr meines Lebens bin, sondern Jesus. Sie bedeutet, dass nicht mein Wunsch und meine Wille Autorität haben, sondern Jesu Worte Autorität sind und ich mich ihnen unterordne. Und das stellt den Menschen vor eine Entscheidung, stellt dich vor eine Entscheidung. Was gerade noch irgendwie ziemlich unverbindlich und unpersönlich schien, ist auf einmal ziemlich verbindlich und konkret, oder? Denn wenn Jesus bloß ein guter Mensch war, dann würde es ja ausreichen, wenn du ihn einfach nur bewunderst. Wenn Jesus irgendein großer Lehrer war, dann würde es ja ausreichen, wenn du dich an ihm einfach nur orientierst und von ihm lernst. Aber die Bibel sagt uns, Jesus ist Gott. Und das war nicht, was die Menschen damals hören wollten. Das ist nicht, was viele Menschen heute hören wollen. Denn das bedeutet, Jesus nachzufolgen beinhaltet mehr als einfach nur bloße Bewunderung. Jesus nachzufolgen ist mehr als bloße Zustimmung oder einfach nur moralische Orientierung an ihm. Und das hatten sich die Menschen damals anders vorgestellt. Sie wollten lieber einen politischen, einen irdischen Messias, der ihre irdischen Bedürfnisse befriedigt, der sie von den Römern befreit. Sie wollten nicht Jesus, sondern sie wollten etwas von ihm. Sie folgten ihm, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Sie folgten ihm in der Hoffnung, dass Jesus ihr Leben schöner und einfacher macht und nicht, weil sie erkannten, dass sie schuldig sind und einen Retter brauchen. Und deshalb folgten sie Jesus nicht aus echter Wertschätzung und Liebe. Und deshalb kamen sie in ihrer Nachfolge an einen Punkt, an dem sie merkten, das ist nicht der Jesus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ihre Nachfolge hatte eine Preisobergrenze. Sie waren bereit, bis zu einem bestimmten Punkt Jesus zu folgen, aber dann war Schluss. Vor kurzem war ich in einem Urlaub in der Türkei und gerade in den südlichen Ländern mag ich es ganz gerne, so abends durch die Straßen zu gehen und zu schauen, was es so rechts und links in den verschiedenen Läden gibt. Und ganz häufig war es auch der Fall, dass die Verkäufer schon vor diesen Läden standen und mir etwas verkaufen wollten oder mich einluden, einfach mal in ihren Laden zu kommen und zu schauen, was sie so alles anbieten. Und immer wieder folgte ich so einer Einladung, ging in den Laden, schaute mir die verschiedenen Artikel an. Und in der Regel fand ich auch immer mindestens einen Artikel, der mir gut gefiel und mich mir vorstellen konnte, diesen Artikel zu kaufen. Und so vertiefte sich das Gespräch mit dem Verkäufer und ich fragte ihn, Dinge wie, ob er noch eine andere Auswahl von diesen Artikeln hätte, bis nur noch eine Frage geklärt werden musste, und zwar, wie viel dieser Artikel denn kostet. Und ziemlich oft war das der Moment, an dem ich den Artikel zurück ins Regal legte, mich höflich bedankte und den Laden verließ. Immer wieder war der Punkt, an dem der Verkäufer mir den Preis nannte, der Punkt, an dem ich nicht bereit war, weiterzugehen. Ich war nicht bereit, weiterzugehen und den Artikel zu kaufen, weil ich für mich eine Preisobergrenze gesetzt hatte. Und wenn der Preis des Verkäufers über meiner Preisobergrenze lag, drehte ich um und ging. Meine Frage an dich heute lautet, wie sieht es bei dir in deiner Nachfolge aus? Folgst du Jesus entschieden nach? Oder hat deine Nachfolge vielleicht auch so eine Preisobergrenze? Gibt es etwas in deinem Leben, worüber hinaus du nicht bereit bist, Jesus weiter zu folgen? Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht sind es bei dir auch falsche Erwartungen. Dein Leben verläuft ganz plötzlich nicht mehr so, wie du es dir vorgestellt hast. Deine familiäre Situation, deine Arbeitssituation oder eine sonstige beliebige andere Situation hat sich schlagartig geändert und plötzlich fordert es dich in deiner Nachfolge ganz schön heraus, weil du denkst, Jesus, so habe ich mir das eigentlich alles gar nicht vorgestellt. Vielleicht hast du sogar noch die unausgesprochene Erwartung, Jesus, wenn du das jetzt nicht wieder richtest, dann wird es schwierig. Dann folgst du einem Jesus, der dir ein angenehmes und schönes Leben nach deiner Erwartung geben soll. Und deine Nachfolge hängt davon ab, wie sehr dein Leben deiner Vorstellung nach verläuft. Vielleicht sind es bei dir aber auch Zweifel. Es ist normal, dass man als Christ, als Gläubiger auch mal in eine Phase kommt, wo man zweifelt, wo die Zweifel vielleicht besonders groß sind, wo man kämpft. Wie ist es, wenn die Zweifel kommen? Bewegen sie dich dazu, gleich alles stehen und liegen zu lassen und zu gehen? Oder bleibst du dran und folgst Jesus weiter entschieden nach, auch wenn dein Innenleben vielleicht in dem Moment ein völliges Chaos ist? Vielleicht ist es bei dir auch die Macht der Menge. In meinem frühen Jugendalter hat Jesus durch eine Frage meinen Glauben immer wieder auf die Probe gestellt. Und zwar, Marvin, würdest du deinen Glauben auch genauso treu leben und mir nachfolgen, wenn du irgendwo alleine wärst, nicht hier in dieser christlichen Bubble mit all deinen Freunden und deiner Familie, die auch alle zur Kirche gehen? Und was Jesus mich eigentlich gefragt hatte, ist, Marvin, bist du nur ein Mitläufer oder folgst du mir wirklich entschieden nach? Und diese Frage hat mich herausgefordert. Aber sie hat mir auch geholfen, meine Motivation mal zu hinterfragen und mich zu positionieren. Wie sieht es mit dir aus? Bist du hier, weil das Ganze drumherum ganz nett ist und deine Leute hier sind? Es ist ja auch gut. Oder bist du hier in erster Linie, weil du Jesus entschieden nachfolgst? Der Text zeigt uns, dabei zu sein, ist nicht das Gleiche wie ein entschiedener Nachfolger zu sein. Viele Menschen waren bei Jesus nur dabei. Vielleicht ist es bei dir aber auch die Unabhängigkeit und die Selbstbestimmtheit. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist der größte und herausforderndste Punkt für uns Menschen. Vielleicht besteht deine Preisobergrenze auch darin, dass du nicht bereit bist, Jesus wirklich Herr über dein ganzes Leben sein zu lassen. Auch das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann zum einen das Festhalten an der Sünde sein. Und damit meine ich nicht mal in Sünde zu fallen, sondern das bewusste Festhalten und Leben in der Sünde und nicht bereit zu sein, etwas zu ändern, obwohl es ganz klar gegen Gottes Willen spricht. Und vielleicht trifft das auf dich zu. Du bist nicht bereit, Jesus zu folgen, weil du dich vielleicht bewusst für die Sünde in deinem Leben entscheidest und nicht bereit bist, diese aufzugeben. Auch das gibt es leider immer wieder, dass Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, sich irgendwann wieder für die Dinge dieser Welt entscheiden, Jesus den Rücken zukehren, weil sie doch lieber das tun wollen, was ihnen gefällt und worauf sie Lust haben. Vielleicht ist es bei dir keine offensichtliche Sünde, aber trotzdem der Punkt, dass du nicht bereit bist, Jesus Herr über dein ganzes Leben sein zu lassen. Und da spreche ich nicht von einem inneren Kampf. Ich glaube, wir Gläubige stehen immer in diesem Kampf, Jesus wirklich an erster Stelle zu haben, sondern davon, dass du dich vielleicht bewusst dagegen wehrst. Vielleicht ist es bei dir auch nur ein kleiner Lebensbereich. Jesus, du bist Herr, aber bei den Finanzen entscheide ich, das ist mein Bereich. Jesus, du bist Herr, aber wenn ich für dich woanders hingehen soll und du mich woanders gebrauchen möchtest, dann kann ich leider nicht mitgehen. Jesus, du bist Herr, aber Familie ist und bleibt mein Bereich. Jesus möchte nicht ein Teil deines Lebens sein, er möchte Herr deines Lebens sein. Bist du bereit, ihm entschieden nachzufolgen oder bist du bereit, ihm nur bis dahin zu folgen, ab wo du die Kontrolle wieder übernehmen möchtest? In Matthäus 6, Vers 21 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich denke, da, wo dir etwas wertvoller und wichtiger ist als Jesus selbst, da liegt auch die Preisobergrenze deiner Nachfolge. Der Text fordert uns heraus, uns wirklich zu hinterfragen, warum folge ich Jesus nach und gibt es in meinem Leben einen Punkt, an dem ich nicht bereit bin, weiterzugehen und Jesus zu folgen. Ich denke, viele Menschen lehnen Jesus heute nicht einfach nur aus rationalen Gründen ab, sondern weil sie wissen, dass sie dann nicht mehr ihr eigener Herr sein können. Nachdem viele Menschen Jesus jetzt also verlassen, weil sie nicht bereit sind, an ihn zu glauben und ihn als ihren Herrn anzunehmen, wendet sich Jesus jetzt an seine Jünger. Und so kommen wir auch zu meinem zweiten Punkt. Lasst uns schauen, wie die Jünger reagieren. Diese sind entschieden zu bleiben. Wir lesen in Vers 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Warum stellt Jesus seinen Jüngern diese Frage? Stellt er ihnen diese Frage, weil es ihnen egal ist, dass die ganzen Leute weggehen? Ganz sicher nicht. Stellt Jesus diese Frage irgendwie aus einer Angst und Traurigkeit heraus, dass seine Jünger jetzt auch noch gehen? Auch nicht. Ist es ein Versuch von Jesus, die wenigen, die jetzt noch geblieben sind, wirklich mit aller Kraft zu halten? Auch nicht. Wir wissen, dass es Jesus bei seinen Nachfolgern nie einfach nur um Zahlen ging. Jesus ging es nie um die vielen, sondern um diejenigen, die wirklich bereit sind, ihm treu nachzufolgen. Jesus stellt seinen Jüngern die Frage, weil er ihnen die Wahl lässt. Die Formulierung "wollt ihr" impliziert eine Entscheidung. Er lässt seine Jünger entscheiden. Jesus zwingt keinen dazu, ihm nachzufolgen. Er überredet nicht. Und die griechische Grammatik dieser Frage lässt auch eigentlich nur eine verneinende Antwort erwarten. Denn so wie Jesus die Herzen der Menschen kannte, die gegangen sind, so wusste Jesus auch ganz genau, wie es um seine Jünger steht. Aber er lässt ihnen die Wahl. Und bei den Jüngern kam es, wie es kommen musste, so wie wir Petrus kennen, ergriff er als erster das Wort und gab stellvertretend für die Gruppe eine Antwort, indem er sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Indem Petrus Jesus hier mit Herr anspricht, zeigt es eigentlich schon, wer Jesus für ihn ist. Wahrscheinlich war diese Anrede in dem Moment nicht einfach nur irgendeine Höflichkeitsfloskel, sondern ein erstes Bekenntnis dessen, wer Jesus für ihn ist. Und dem fügt er hinzu, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es ist ein starkes Bekenntnis, das Petrus hier von sich gibt. Petrus antwortet hier nicht, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast so viel Wunder getan, du hast Wasser zu Wein verwandelt. Nein, er sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Die einen verlassen Jesus wegen seinen Worten. Sie sind ihnen zu hart, sie ärgern sich darüber, was Jesus sagt. Wie kann man sich nur sowas anhören? Wie kann man nur so etwas glauben? Und die Jünger bleiben wegen seinen Worten. Für die einen sind Jesu Worte der Grund, warum sie gehen, und für die anderen sind Jesu Worte der Grund, warum sie nicht gehen können. Sie können nicht anders. Wir hören es an Petrus seiner Frage, Herr, zu wem? Zu wem sollten wir gehen? Kannst du bei dieser Frage mit Petrus mit einsteigen, Herr, zu wem? Zurück zu den Dingen dieser Welt, die mich leer gelassen haben und mir keine Erfüllung gebracht haben. Zurück unter die Herrschaft der Sünde, die mich versklavt und kaputt macht. Zurück zu dem Versuch, aus eigener Kraft gerecht vor dir zu werden. Zurück zu dem Punkt, wo mein Herz noch ruhelos war und nicht diesen Frieden hatte. Es gibt doch niemand anderen. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wenn wir uns von dir abwenden würden, wäre unser Schicksal doch schon besiegelt. Jesus kam auf diese Welt und ist am Kreuz für die Schuld der Menschen gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden, damit du dieses wahre Leben haben kannst. Er hat es getan, weil er nicht möchte, dass du verloren gehst, weil er nicht möchte, dass du getrennt von ihm bist, sondern weil er dich liebt, eine Beziehung zu dir haben möchte und dir dieses ewige Leben geben möchte. Und hinter diesem Begriff ewiges Leben steckt nicht einfach nur ein Leben ohne Ende. Hinter diesem Begriff steckt nicht einfach nur eine Dauer, sondern auch eine Qualität des Lebens. Wir lesen ein paar Kapitel später in Johannes 10, Vers 10, wie Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Es bedeutet Leben im Überfluss. Er bietet dir nicht nur Erlösung an, sondern Jesus stillt auch das tiefste Bedürfnis des Menschen, was nichts und niemand auf dieser Welt stillen kann. Keine Person, kein Hobby, keine Arbeit, keine Erfahrung, nichts. In Jesu Worten steckt der Friede und die Erfüllung, wonach sich unser menschliches Herz so sehr sehnt. Und das äußert sich nicht erst irgendwann, irgendwo in der Zukunft, sondern auch schon heute und hier. Und das geschieht, indem man Jesu Worten Glauben schenkt. Das wahre Leben kommt dadurch, indem man sein Vertrauen auf Jesu Worte setzt und diese für sich annimmt. Ihr Lieben, die Lösung dafür, Jesus wirklich entschieden nachzufolgen, besteht, glaube ich, nicht darin, die anderen Lebensbereiche irgendwie schlechter zu reden oder als weniger wichtig anzusehen oder klein zu machen, sondern ich denke, die Lösung liegt eher darin, zu erkennen, wie viel mehr wir in Christus haben, wie viel mehr uns Christus bietet. Wenn du wirklich erkennst, was Christus dir gibt, was du in Jesus hast, dann merkst du auch, dass nichts und niemand auf dieser Welt an Christus herankommt. Dass sich nichts und niemand lohnt, für Christus einzutauschen. Es ist Gnade von Gott, wenn er einem Menschen die Augen öffnet und dieser erkennt, was er in Christus hat. Und Petrus fügt dem hinzu, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das Bekenntnis, dass Jesus der Heilige Gottes ist, ist ein klarer Hinweis hier auf Jesu Göttlichkeit. Ein Bekenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist und ihr Erlöser. Und die Jünger haben geglaubt und erkannt. Und mit dieser Aussage blickt Petrus wahrscheinlich auf die Zeit seit seiner ersten Begegnung zurück. Aus Glauben ließ er die Fischernetze zurück und folgte Jesus nach. Und sein Glaube führte ihn in eine Erkenntnis. Der Schritt des Glaubens ermöglichte ihm das Erkennen. Und Erkennen meint hier nicht bloß auf intellektueller Ebene erkennen, sondern dieses Erkennen geht tiefer als ein bloßes Wissen. Erkennen meint hier, ich habe es mit meiner ganzen Person erfahren. Ich habe es gefühlt, ergriffen. Ich habe es persönlich erlebt. Petrus und die Jünger bleiben bei Jesus, nicht weil sie etwas von Jesus wollen, sie bleiben bei ihm wegen dem, wer er ist. Ihr Retter, ihr Lebensbringer, Gott selbst. Wahrscheinlich kennen von uns die meisten das Lied "Wohin sonst", in dem es heißt: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Das sind Worte eines entschiedenen Nachfolgers. Worte aus tiefstem Herzen, das erkannt hat: Herr, wohin sonst? Es gibt doch nur dich. David Martin Lloyd-Jones, ein Prediger aus dem 20. Jahrhundert, sagte einmal: Jeder, der eine denkbare Alternative zu Jesus Christus hat, ist kein Christ. Jeder, der eine denkbare Alternative zu Jesus Christus hat, ist kein Christ. Klingt im ersten Moment hart, aber wenn man weiter drüber nachdenkt, ist es doch so wahr, oder? Ein entschiedener Nachfolger weiß, dass es nichts neben Christus gibt. Es gibt keine Alternative. Vor einigen Wochen stand ich in so einer Wüste und es war ziemlich heiß, so 45, 46 Grad, also alles andere als angenehm. Selbst der Wind war wie so ein heißer Föhn. Und stell dir vor, du bist jetzt in so einer Wüste tagelang unterwegs. Es ist heiß, es ist trocken, die Sonne glüht auf deiner Haut. Der Staub in der Luft und du bist einfach völlig erschöpft und einfach nur durstig. Aber wohin du auch siehst, gibt es nichts außer Sand und Staub. Weit und breit kein Wasser in Sicht. Weit und breit keine Möglichkeit, deinen Durst zu stillen. Und plötzlich begegnest du dieser einen frischen Quelle. Dieser einen frischen Quelle, an der du Wasser bekommst. Dieser einen frischen Quelle, ohne die du verdursten würdest, aber jetzt deinen unstillbaren Durst stillen kannst. Was der Text uns heute sagt, ist, Jesu Worte sind wie diese Quelle, ohne die wir verdursten. Herr, wohin sonst? Du hast Worte ewigen Lebens. Gehen oder bleiben? Jesus stellt auch dir diese Frage. Wie entscheidest du dich? Vielleicht sitzt du hier und hast schon vor langer Zeit eine Entscheidung für Jesus getroffen und folgst ihm entschieden nach. Dann wünsche ich dir, dass du auch heute noch aus tiefstem Herzen wirklich sagen kannst, Herr, wohin sonst? Es gibt doch nichts neben dir. Es gibt nur dich. Vielleicht sitzt du aber auch hier, folgst Jesus nach, aber hast diese Wahrheit irgendwie in letzter Zeit in deinem Alltag aus den Augen verloren. Dann möchte dieser Text dich heute auch wieder daran erinnern, welchen Schatz du in Jesus hast und dass es nichts in deinem Leben gibt, was an Jesus herankommt. Und Jesus lädt dich heute wieder ein, deinen Fokus wieder auf ihn zu setzen und ihm bewusst und entschieden nachzufolgen. Vielleicht sitzt du hier aber auch und hast noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht hörst du das alles heute zum ersten Mal. Vielleicht bist du aber auch schon länger dabei, vielleicht schon immer. Du besuchst die Gottesdienste, hast so viel von Jesus gehört, warst immer dabei, aber hast nie eine Entscheidung getroffen, hast es nie konkret gemacht. Dann stellt dich der Text heute vor eine Entscheidung. Aber er lädt dich ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus lädt dich ein, dein Vertrauen auf ihn zu setzen, an ihn zu glauben, ihm entschieden nachzufolgen, weil er dich liebt, weil er dir Vergebung schenkt und weil er dir dieses echte und ewige Leben geben möchte. Amen.